In Vorlesung Nummer 8 schauen wir zunächst auf Seite 140 nochmal in Paragraph 1 und erinnern an den Begriff der Abbildung für allgemeine Mengen von x nach y. Die Begriffe sind in Paragraph 1 zusammengestellt. Hier geht es eigentlich mehr oder weniger nur um ein paar Notationen. Spezialfälle, wenn der Bildraum die Menge der reellen Zahlen ist. Dann nennt man f eine reelle Funktion, der Bildraum die Menge c der komplexen Zahlen, dann heißt f komplexe Funktion. Nicht weiter verwunderlich, aber die Notationen sind mehr oder weniger etabliert. Wichtiger Spezialfall auf Seite 141 oben. Sie bilden von der Menge der natürlichen Zahlen irgendwohin ab, speziell in die Menge r oder c. Dann ist das zwar eine Abbildung oder Funktion, aber in dem speziellen Fall spricht man von einer reellen oder komplexen Zahlenfolge und benutzt dann auch nicht die Symbolik f von n nach r oder c, sondern die Folgenschreibweise runde oder geschweifte Klammer a Index n, n durchläuft die natürlichen Zahlen und a n ist nichts anderes als der Wert von f an der Stelle n. Ein paar Beispiele auf der Seite 141. Das erste Beispiel, die sogenannte charakteristische Funktion von Mengen. Hier speziell a ist eine Teilmenge von r, irgendwas. Und wir definieren die Abbildung f von r nach r. Die macht Folgendes. Die hat den Wert 1 an einem Punkt x, der zur Menge gehört, und den Wert 0, wenn wir eben nicht in der Menge sind. Wie gesagt, die charakteristische Funktion der Menge a und Schreibweisen, die Sie mehr oder weniger immer wieder finden. Eine doppelte 1, also eine 1 mit einem zweiten Strich, die Menge a als Index oder Chi von a, a wieder als Index angehängt. Beispiel 2 auf der Seite 142 oben, die Gauß-Klammer. Was ist das? Die Abbildung wird bezeichnet mit dem eckigen Klammersymbol, geht von r nach r und eckige Klammer von x, x irgendeine reelle Zahl, ist das Supremum aller ganzen Zahlen m, die kleiner gleich x sind. Also größte ganze Zahl kleiner gleich x, das bezeichnet den Wert der Gauß-Klammer an der Stelle x. Den Graph finden Sie auf der Seite 142 Mitte kurz angedeutet. Die halbrunden Abschlüsse im Funktionsbild zeigen die jeweiligen Sprünge an. Kommen wir zu ein bisschen gehaltvolleren Sachen, Dinge, die uns beschäftigen werden, wenn wir uns wirklich mit reellen Funktionen beschäftigen. In der ersten Definition 5.1 sei die Funktion auf eine Teilmenge x von r definiert und habe reelle Werte. Dann nennt man die Funktion f monoton wachsend, wenn Folgendes passiert: f von x1 kleiner gleich f von x2, wenn immer x1 kleiner gleich x2 ist aus der Menge x. Entsprechend monoton fallend. Man nehme zwei Punkte x1 und x2, x1 kleiner gleich x2 und dann soll eben gerade gelten, fx1 größer gleich fx2. Im Teil B der Definition auf der nächsten Seite, da verschärft man den Begriff der Monotonie etwas. Man verlangt jetzt zwei beliebige Punkte, x1, x2, x1 sei kleiner x2 und dann soll eben gelten, f von x1 kleiner f von x2, wenn die Funktion streng monoton wächst. Im Falle, dass sie streng monoton fällt, gilt die umgekehrte Unwahrheit. Ich denke, die Begriffe sind nicht so überraschend. Machen Sie sich Bilder im Sinne von, gucken Sie sich spezielle Funktionen an, spezielle Mengen der reellen Zahlen und diskutieren Sie die Begriffe einfach mal auf dem Blatt Papier. In Teil D wird nochmal ein spezieller Begriff erklärt. Der Definitionsbereich der Funktion f ist die ganze Menge x und wenn die Funktion sich nur auf einer Teilmenge y von x in einer gewissen Weise verhält, dann nennt man die Funktion f eben monoton, steigend, wachsend oder wie auch immer auf dieser Teilmenge. Ja, die Bemerkungen, wie sieht das Ganze aus bei Folgen? Folgen sind spezielle Funktionen von n, individuellen oder komplexen Zahlen. Man guckt sich an die Folge an und wenn es so ist, dass an kleiner gleich an plus 1 ist für alle n, dann ist an eine wachsende Folge. Die zweite Bemerkung, ob Folge oder Funktion, wenn irgendwas streng monoton ist, dann ist es injektiv, erinnern sich an die Begriffe aus Paragraph 1. Ganz wichtig, wir reden hier über Funktionen, die nur und Folgen, die nur Werte in R haben, weil der Begriff der Monotonie macht keinen Sinn für komplexe Funktionen und komplexe Folgen, da man eben komplexe Zahlen der Größenordnung nach nicht vergleichen kann. Ein paar Beispiele auf der Seite 144 oben. Wie gesagt, gucken Sie sich das mal in Ruhe an. Das Beispiel x geht über in x hoch 3, alles reell, also x aus R. Die Funktion wächst streng monoton. Wenn Sie sich die Funktion anschauen, Quadratbildung mit Definitionsbereich ganz R, dann ist die Funktion weder fallend noch wachsend. Das ist offensichtlich. Aber wenn Sie die Einschränkung von x geht über in x Quadrat betrachten auf die nicht negativen reellen Zahlen, dann haben Sie strenge Monotonie und genauso gut Einschränkung auf die nicht positiven reellen Zahlen. Da verhält sich die Funktion ebenfalls streng monoton. Im ersten Fall ist sie wachsend, im zweiten Fall fallend. Gut, wenn wir über reelle oder komplexe Funktionen reden, also Funktionen g und f, wie auf der Seite 144 Mitte angedeutet, von irgendeiner Menge x in die komplexen Zahlen, dann kann man mit diesen Funktionen rechnen, das heißt algebraische Operationen ausführen. Was können Sie tun? Algebraische Operationen, Sie können die Funktionen addieren, Sie können sie multiplizieren, im komplexen Fall konjugieren. Und all das passiert eben, wie es dahin geschrieben wurde, punktweise. Die neue Funktion f plus g von x, wie ist die erklärt? Die neue Funktion f plus g nimmt irgendein x aus der Menge x und berechnet den Wert f von x plus g von x. Wie man sagt, punktweise auszuführende Operationen. Typische Beispiele für solche algebraischen Operationen sind die Polynome. Also Funktionen f von c nach c, von dem Kaliber f von z, Summe k gleich 0 bis n, irgendwelche komplexen Koeffizienten ak mal z hoch k. Was tun Sie da im Sinne dieser algebraischen Operationen? Ja, Sie addieren eben elementare Funktionen vom Typ z hoch k, die Sie vorher noch mit komplexen Gewichten versehen. Als nächstes, wenn man bei den rationalen Funktionen über rationale Funktionen spricht, Polynome dividiert, also b auf Seite 145 oben. Was ist bei dieser Bildung zu beachten? Man nimmt zwei Polynome f und g und die rationale Funktion f durch g, Quotientenbildung, ist wie üblich definiert. Man dividiert punktweise, aber natürlich nur da, wo es geht. Das heißt, die rationale Funktion R, Quotient f von z durch g von z, die kann ich nur da bilden, wo eben g nicht verschwindet. Beispiel z hoch 3 durch z Quadrat plus 1. Ich darf nicht durch 0 teilen, also z gleich i und z gleich minus i sind auszuschließen. Ein bisschen gehaltvollere Funktionen nach den Polynomen, rationale Funktionen, Potenzfunktionen. Und es soll jetzt erstmal darum gehen, reelle Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten zu bestimmen. Und da gucken wir zurück, was haben wir gemacht auf der Seite 145 unten. Da steht als erstes x hoch r, n aus n. Dann war x hoch n rekursiv definiert worden als das n-fache Produkt von x mit sich selbst. Das war klar, das haben wir erledigt, da ist nichts weiter zu tun. Der nächste Schritt, wie erklärt man x hoch n für Ganze Zahlen. Auf der Seite 146 oben steht der Vorschlag. Man nehme in x ungleich 0 natürlich und definiert x hoch minus n als x hoch minus 1, also das Inverse, und das hoch n. Punkt 2. Wurzeln. Da haben wir auch darüber diskutiert, nämlich man nehme ein positives x aus den reellen Zahlen und eine natürliche Zahl n. Dann wurde x hoch 1 durch n die nte Wurzel in dem Satz mit der Nummer 5 in Paragraph 3 definiert. Da haben wir die Existenz bewiesen. Und wie ist die Definition von x hoch 1 durch n gewesen? Steht nochmal da, das ist die eindeutige positive Lösung y von y hoch n gleich x. Und das war nicht ganz ohne, dass wir die Existenz von einem solchen y bewiesen haben. Da brauchen wir die Vollständigkeit der reellen Zahlen und mussten da sozusagen das Vollständigkeitsaxiom fordern. Und konnten dann mit dem Intervallschachtelungsprinzip die Wurzel konstruieren. Gut, dann ist der nächste Schritt für nicht negative reelle Zahlen, also ein x aus R+, R+ üblicherweise die Abkürzung für alle u aus R, u größer 0, und rationale Exponenten q, x hoch q zu erklären. Und wie macht man das? Ja, man schreibt das q wie auf der Seite 146 unten, aufgeschrieben als Quotient m durch n. M ist eine ganze Zahl und n eine natürliche Zahl. So, und dann liegt es nahe, x hoch q zu definieren als das, was wir können, nämlich die nte Wurzel aus dem x und das nochmal hoch m. Da muss man sich überlegen, dass das Ganze unabhängig davon ist, wie man das q schreibt. Das heißt, die Aufforderung ganz unten auf Seite 146 zeige, dass x hoch 1 durch n das Ganze hoch m gleich ist der gestrichenen Version, wenn eben m durch n gleich m' durch n' ist. Wenn man das gemacht hat, sollte man mal tun, um auf der sicheren Seite zu sein, dann lassen sich in dem Satz 5.1 auf der Seite 147 oben die üblichen Potenzgesetze beweisen für rationale Exponenten. Potenzgesetze heißt, man nehme zwei nicht negative reelle Zahlen, x und y, und zwei rationale Exponenten p und q. Und dann gilt beispielsweise x hoch p durch q hoch p plus q ist gleich x hoch p mal x hoch q. Wenn Sie das Produkt x mal y in die p-te Potenz erheben, ist das das Produkt x hoch p, y hoch p und so weiter. Der Beweis, wie gesagt, eine Aufforderung. Wir haben Rechenregeln für die Wurzeln. Wir haben jetzt die Definition mit rationalem Exponent. Und das baut man zusammen und dann sollten sich das wirklich mal selbst überlegen. Und auf der Seite 147 unten steht eine weitere Übungsaufgabe im Zusammenhang mit den Begriffen Monotonie, die wir vorhin geprägt haben, dass diese Funktionen x geht über ein x hoch r ein entsprechendes Monotonieverhalten zeigen, je nach Größe oder Vorzeichen des Exponenten r. Das wird es auf irgendeinem Übungsblatt konkret als Übungsaufgabe geben, dass Sie sich an diese Dinge gewöhnen und auch wirklich das Rechnen mit solchen Sachen üben. Gut, im zweiten Teil der Vorlesung beginnen wir mit Paragraph 6. Und den sollte man ja sich wirklich als Eckpfeiler der ganzen Vorlesung verinnerlichen. Auf Seite 148 die Überschrift Konvergenz von Folgen. Konvergenz von Folgen ist sozusagen der zentrale Begriff der Analysis. Alle weiteren Konzepte wie Ableitung, Integral bauen auf dem Begriff des Grenzwertes von Folgen auf. Nochmal zur Erinnerung, eine Folge in R oder C, wir reden jetzt nur über solche Folgen mit reellen oder komplexen Werten, ist per Definition eine Abbildung von n nach C oder R. Das vergisst man und benutzt die Schreibweise a Index n, wo eben a n der Wert dieser Abbildung Abbildung F an der Stelle N ist. Gut, also folgen in Zukunft irgendwas AN, XN oder sonst wie. Typische Beispiele. Beispiel 1 auf der Seite 148 AN definiert als 1 plus 2 hoch minus N. N eine natürliche Zahl. Wenn man sich das anguckt, ja, ich denke, da braucht man nicht lange überlegen. Wenn Sie das N immer größer wählen, dann ist die Idee oder die Vorstellung, dass AN rückt immer näher an die 1. Und das passiert in monotoner Weise, in streng monotoner Weise. Nämlich AN plus 1 ist wirklich kleiner als AN. Das zweite Beispiel auf der Seite 148 unten. AN ist imaginäre Einheit hoch N. Da hat man vier Werte, wenn man das N laufen lässt. Plus minus 1 und plus minus i. Das heißt, hier hat man die Vorstellung, die Folge kann sich irgendwie nicht entscheiden, was sie eigentlich will. Sie pendelt zwischen diesen vier verschiedenen Werten hin und her. Beispiel 3 auf Seite 149 oben. An, das ist die sogenannte harmonische Folge. Was tun Sie bei der Bildung von An? Sie summieren einfach die Kehrwerte der ersten n natürlichen Zahlen. Offensichtlich wächst die Folge streng monoton. Sie tun ja immer was Positives dabei. Aber das geht sehr langsam. Ich habe mal ein paar Sachen hingeschrieben, ein paar Glieder. A1000 ist sowas von der Größenordnung 7,5. A10.000, da sind sie in der Nähe von 10. Also man weiß nicht so recht, was die Folge an eigentlich macht. Ob sie irgendwie beschränkt bleibt oder aber unbegrenzt anwächst. Im Beispiel 4 ist es ja irgendwie noch unklarer. Da wird Folgendes gemacht. Sie summieren die Kehrwerte der ersten n natürlichen Zahlen, machen aber als Vorfaktor jeweils minus 1 hoch k davor. Und da ja, ist irgendwie noch weniger ersichtlich, was diese Folge an macht. Ob sie sich irgendeinem in Anführungszeichen Grenzwert annähert oder aber unbegrenzt bleibt. Ja, und um das Verhalten von Folgen etwas zu katalogisieren, steht auf der Seite 149 unten die wirklich zentrale Definition. Und die machen wir langsam und mit Genuss. Sie haben eine Folge an von komplexen Zahlen, natürlich reelle Folgen, eingeschlossen. Und dann ist die Notation, diese Folge an konvergiert gegen eine Zahl a genannt, reell oder komplex, genau dann, wenn Folgendes passiert, Sie geben ein Epsilon vor, das berühmte Epsilon. Epsilon ist völlig willkürlich positiv und müssen dazu zu diesem Epsilon einen Startindex finden, sodass der Abstand an minus a, dass dieser Abstand kleiner ist als Epsilon für alle Indizes, die größer oder gleich dem Startindex sind. Wenn man sich das mal aufmalt, auf der nächsten Seite, Seite 150 oben, Sie haben eine beliebige Fehlerschranke Epsilon zu studieren. Wir dürfen nicht sagen, okay, es reicht mir, wenn es für Epsilon gleich 1 geprüft wird. Epsilon ist beliebig klein, positiv aber natürlich. Dann malen Sie in der komplexen Ebene die Kreisscheibe. Die haben wir K Epsilon A genannt. Radius ist Epsilon, Mittelpunkt ist A. Wenn Sie eine reelle Zahlenfolge haben, zeichnen Sie das Intervall Mittelpunkt A, linker Endpunkt A minus Epsilon, rechter Endpunkt A plus Epsilon. In beiden Fällen nennt man das eine Epsilon-Umgebung von unserem Punkt A. Nochmal, Epsilon muss beliebig sein, eine beliebig vorgegebene Fehlerschranke. Dann ist Ihre Aufgabe, einen sogenannten Startindex zu berechnen, das große n mit dem Index Epsilon. Und ab diesem Startindex, groß n Epsilon, muss alles in der entsprechenden Epsilon-Umgebung um A liegen. Wenn das geht, Da ist sozusagen die Zahl a eindeutig festgelegt. Das heißt, angenommen, Sie finden eine zweite Zahl a', für die das auch richtig ist, für die Sie die Definition auch nachprüfen können. Wenn a und a' voneinander verschieden sind, dann definieren Sie das Epsilon, die Fehlerschranke, wie auf der Seite 150 unten angegeben, und einfach ein halb a minus a' Betrag. Das ist eine positive Zahl. Und Sie wissen, sowohl der Abstand aller Folgenglieder an zu a als auch zu a' ist nach der Definition kleiner als Epsilon, wenn Sie mit dem Index klein n oberhalb des Startindex sind. Das heißt, auf der Seite 151 oben geht es jetzt zum Widerspruch. Sie bekommen für alle großen Indizes n die folgende Ungleichungskette. Sie berechnen den Abstand a minus a'. Als nächstes benutzen wir die berühmte Dreiecksungleichung. Das heißt, wir schmuggeln das Folgenglied an ein, ziehen es ab und addieren es und benutzen die Dreiecksungleichung. Und im letzten Schritt unsere Annahme, nämlich dass a minus an Betrag und a' minus an Betrag jeweils kleiner ist als Epsilon. Und ja, dann haben Sie die Ungleichung, die ganz rechts steht, nämlich man kommt zu kleiner 2 Epsilon. 2 Epsilon ist eben gerade der Abstand a minus a'. Was nicht gehen kann, weil dieser Abstand auch links steht in der zweiten Zeile auf Seite 151 oben und wir haben zwischendrin eine strenge Ungleichung. Gut, also wenn man die Definition erfüllen kann mit einem a, dann ist dieses a eindeutig bestimmt und dieses a bekommt einen Namen. Das ist Nummer 1 in der Liste der Notationen. Wenn es einen solchen Punkt, eine solche Zahl a gibt, dann nennt man diese Zahl den Limes oder den Grenzwert der Folge bei n gegen unendlich und benutzt die Symbole a gleich Limes unten drunter n gegen unendlich an oder einfach an. Pfeil unter diesem Pfeil n gegen unendlich und hinter dem Pfeil den Grenzwert a. Zweite Notation, man nennt an eine Nullfolge, immer dann, wenn sie konvergiert und wenn der Grenzwert 0 ist. Die dritte Notation, das ist ein schlechtes Verhalten der Folge an. Wenn sie nicht konvergiert, dann nennt man sie divergent. Ja, was ist mit der Definition? Die Definition, die man getroffen hat, die Definition des Grenzwertes, die Definition der Konvergenz, die ist zwar okay, aber eigentlich nicht praktikabel. Wenn man sie nachprüfen will, muss man ja den Grenzwert, die Zahl a, vorher schon kennen, um die Differenz an minus a bilden zu können und einfach das Kriterium nachzurechnen. Nur in der Regel kennt man diese Zahl a nicht. Das wird ein Problem sein, das wir separat behandeln. Deswegen gucken wir uns erstmal an Beispiele zur Definition, wo wir den Grenzwert sozusagen schon kennen und dann nur noch nachrechnen müssen. Das habe ich überschrieben auf der Seite 152 Mitte, zentrale Beispiele. Das sind Dinge, die man einfach parat haben muss, die immer wieder kommen. Das erste Beispiel, Sie nehmen einen rationalen Exponenten s, deshalb positiv, und bilden die Folge 1 durch n hoch s. N natürlich in Zahl. Konkret, ich habe es unten drunter geschrieben, dritte Wurzel n und die Folge ist 1 durch dritte Wurzel n. Und die Behauptung ist, bei n gegen unendlich geht das immer gegen 0. Der Limes dieser Folge ist gleich 0. Wenn man das nachprüfen will, immer die Definition stumpfsinnig benutzen. Das heißt, irgendein Epsilon ist vorgegeben. Gut, dann müssen wir den Startindex berechnen, das große n mit dem Index Epsilon unten dran. Das geht hier nach Archimedes. Mit Archimedes, letzte Zeile auf der Seite 152, steht, es gibt einen Startindex, das große n, Und das große n kann ich so wählen, dass ich den Wert Epsilon hoch minus 1 durch s überschreite. Sie müssen sich immer vorstellen, die Fehlerschranke Epsilon, die ist positiv, aber sehr klein. Das heißt, Epsilon hoch was Negatives ist eine riesengroße Zahl, aber nach Archimedes gibt es eine natürliche Zahl groß n, die oben drüber liegt. Wenn man das mal sortiert, dann steht eben jetzt als Ungleichung da, Startindex groß n hoch minus s ist kleiner als Epsilon. Erste Ungleichung auf Seite 153 oben. Dann benutzen wir unsere Erkenntnis, dass die Funktion t geht über in t hoch minus s streng monoton fällt auf r plus, auf den nicht negativen reellen Zahlen. Und sehen unmittelbar, klein n hoch minus s ist kleiner oder gleich groß n hoch minus s, wenn die natürliche Zahl klein n eben größer ist als der Startindex. Fassen wir das zusammen, dann ist klein n hoch minus s eben kleiner als Epsilon, für alle klein n größer gleich groß n. Mit anderen Worten, wir haben unsere Epsilon-Bedingung für alle kleinen n genügend groß erfüllt. Das zweite Beispiel, man zieht jetzt sukzessive die Wurzel, also die n-te Wurzel, aus einer positiven Zahl a. Die Behauptung ist, wenn man das macht, der Grenzwert n gegen unendlich ist 1. Und das geht auch wieder mit Bernoulli. Bernoulli wurde auch, wenn Sie sich das genau überlegen, im vorigen Argument benutzt. An einer etwas versteckteren Stelle. Hier sieht man es offensichtlicher. Wir nehmen mal an, beim Beweis der Aussage Nummer 2 auf Seite 153 Mitte, dass unsere Zahl a, die wir studieren, größer ist als 1. Dann bilden wir die Folge xn, die n-te Wurzel aus a, und ziehen die 1 ab. Das ist natürlich eine Folge von Zahlen größer gleich 0. Bernoulli sagt, dass wir Folgendes machen können: xn plus 1 hoch n ist größer gleich nach eben bernoullischer Ungleichung 1 plus n mal xn. Da können wir die 1 vergessen, das heißt größer gleich n mal xn. Und wenn man das sortiert und zusammenfasst, die Definition von xn berücksichtigt, dann steht da n-te Wurzel a minus 1 Betrag drum, per Definition ist das ja unsere Folge xn, ist kleiner gleich a durch n. Anders formuliert, der Abstand n-te Wurzel a minus zur 1 ist kleiner als Epsilon für alle Indizes klein n, die größer sind als a durch Epsilon. Ja, und dann ist klar, wie der Startindex groß n zu wählen ist. Gut, das war der Fall, dass a größer ist als 1. Wenn man sich die Basis a anschaut, die zwischen 0 und 1 liegt, dann kann man die Rechenregeln benutzen für Grenzwerte, die in dem folgenden Satz 6.1 irgendwann später formuliert werden. Oder aber nochmal separat argumentieren. Gut, im Beispiel 3 auf der Seite 154 wird es nochmal anders. In Beispiel 2 haben wir die n-te Wurzel aus einer festen Zahl gezogen. Jetzt machen wir die n-te Wurzel aus n und behaupten, der Grenzwert ist nach wie vor eben die Zahl 1. Was passiert? Um das zu sehen, der Beweis, wir bilden die Folge n-te Wurzel n minus 1. Das ist größer gleich 0. Und haben dann folgende Rechnung, da wird es jetzt ein bisschen ja, komplizierter. Wenn Sie auf die Seite 154 Mitte schauen, da geht es los mit n ist gleich xn plus 1 hoch n. Das ist einfach die Definition unserer Folge. Entscheidend ist das zweite Gleichheitszeichen. Was man da benutzt, ist die binomische Formel. Mit der haben wir uns ja auch mal beschäftigt. Das heißt, das ist gleich Summe von 0 bis n. N über k, xn hoch k. Da wir sowieso später nur große Indizes anschauen müssen, nehmen wir direkt an, der Index n ist größer gleich 2 und vergessen in der Summe alle Glieder bis auf das zweite. Nur das zweite schreiben wir auf. Und wenn wir Glieder vergessen, dann haben wir Größe gleich. Und dann steht eben jetzt Größe gleich n über 2, also Index k gleich 2, xn Quadrat und die 1 nehmen wir noch mit von k gleich 0. Sortieren und ausrechnen, was kriegen wir? Dann steht da n größer gleich 1/2, n mal n minus 1, xn Quadrat plus 1. Sortieren, sortieren und so weiter. Sie bekommen das, was eingerahmt steht in dem Kasten im unteren Drittel von der Seite 154. Für n größer gleich 2 ist xn Quadrat kleiner gleich 2 durch n. Nochmal zum Üben. Wir wollen oben die Behauptung zeigen, die Behauptung, die mit der Nummer 3 versehen ist. Wir geben also ein Epsilon vor, wählen den Startindex n größer als 2 durch Epsilon Quadrat. Dann ist 1 durch n kleiner Epsilon Quadrat halbe für alle n größer gleich groß n. Und es folgt eben das, was in der letzten Zeile steht, dass eben alle xn kleiner gleich Epsilon sind für alle genügend großen Startindizes. Das war jetzt sehr formal. Was reichen sollte, wenn man ein bisschen Übung hat? Der eingerahmte Kasten im unteren Drittel von Seite 154, wo steht xn Quadrat kleiner gleich 2 durch n. Da steht eben schon das, was man wissen möchte, dass xn Quadrat eine Nullfolge ist, damit xn auch. Und wenn Sie die Definition von xn sich vergegenwärtigen, dann sind Sie bei der Behauptung 3 angekommen. Nummer 4. Jetzt werden wir etwas komplexer und schauen uns die Folge an z hoch n. Z für eine komplexe Zahl, aber der Betrag der komplexen Zahl soll kleiner sein als 1. Das war Rückblick, Motivation oder Diskussion, Folgerung aus der archimedischen Eigenschaft. In Satz 3, 4 mit der Nummer 3, da haben wir das explizit formuliert. Da steht, wenn man eine reelle Zahl vorgibt zwischen 0 und 1, dann ist Q hoch natürliche Zahl kleiner als jedes vorgegebene Epsilon, falls man eben die natürliche Zahl in Abhängigkeit von Epsilon genügend groß macht. So, und das benutzen Sie selbst mal als Übung mit der Wahl Q ist Z-Betrag und der Definition unseres Grenzwertbegriffs, um die Aussage 4 mal selbstständig zu beweisen. Nummer 5 ist schon etwas aufwendiger. Da hat man einen Quotient von zwei Folgen, wobei sich jede Folge ja, so verhält, dass sie nicht konvergiert. Gucken wir mal drauf. Was steht in Beispiel 5 auf Seite 155? Da steht gegeben eine natürliche Zahl k, die ist fest, eine unter Umständen komplexe Zahl z, aber deren Betrag soll größer sein als 1. Die Folge, die zu diskutieren ist, die lautet n hoch k, k fest, n der Index, dividiert durch z hoch n. Z, wie gesagt, komplexe Zahl betragsmäßig größer als 1, n der variable Index. Beispielsweise könnten Sie an n Quadrat dividiert durch 2 hoch n denken. Und die Behauptung ist, ich habe es in den beiden letzten Zeilen formuliert, wenn Sie eine komplexe Zahl betragsmäßig größer 1 nehmen, dann wächst die Folge z hoch n bei n gegen unendlich betragsmäßig schneller gegen unendlich als jede Potenzfolge n hoch k bei n gegen unendlich. Mit anderen Worten, n Quadrat wächst langsamer gegen unendlich bei n gegen unendlich als 2 hoch n. Und was damit gemeint ist, steht in dem eingerahmten Kasten auf der Seite 155, unteres Drittel, Limes n gegen unendlich, n durch k ist eben gerade n hoch k durch z hoch n ist eben gerade 0. Die Rechnung ist sehr aufwendig. Im getippten Manuskript finden Sie die im Umfeld von Seite 64. Ich habe die Rechnung im Skript ausgeführt auf Seite 156, 157. Wenn man das jetzt alles erzählt und erläutert, dann wird das doch ein bisschen unübersichtlich im Sinne von, dass es vielleicht besser ist, mal im Einzelnen durchzugehen, sich die Wahlen zu verinnerlichen und zu gucken, was eigentlich genau benutzt wird. Eine ganz wesentliche Rolle spielt wieder die binomische Formel auf der Seite 156 Mitte. Und ja, dass man in dem Ergebnis, was die binomische Formel liefert, einen Summanden sich mehr oder weniger auswählt und diesen dann diskutiert, der einem letztendlich dann die Behauptung dieser Aussage Nummer 5 ergibt. Also das würde ich Ihnen wirklich empfehlen, mal als Selbststudium sich anzugucken und möchte damit lieber die Rechenregeln zusammenstellen, die wir im Folgenden für Grenzwerte brauchen. Satz 6.1. Wir haben schon mal ein bisschen Rechenregeln benutzt, was den Kehrwert angeht. Kurz formuliert, Rechenregeln für konvergente Folgen, Seite 157, unteres Drittel, Satz 6.1. Wir haben zwei Folgen, AN konvergiert gegen A, BN konvergiert gegen B, bei B gegen unendlich. Und dann ist die Aussage, ich denke, relativ klar. Sie bilden die Folge AN plus BN, algebraische Operation, das konvergiert gegen A plus B. Sie multiplizieren die Folge AN mit einem Skalar, Lambda genannt, dann konvergiert Lambda AN gegen Lambda A. Beide Folgen können reell oder komplex sein, der Skalar eben dann auch reell oder komplex, völlig egal. Vornehm formuliert die Aussage, dass die reellen Folgen und die komplexen Folgen einen reellen bzw. komplexen Vektorraum bilden. Nummer 2 auf der Seite 158. Für das Produkt hat man auch ein schönes Verhalten. Das Produkt der Folgen AN und BN konvergiert gegen das Produkt der Grenzwerte. Dann Division, immer dann erlaubt, wenn man nicht durch 0 dividiert. Das heißt, wir nehmen an, der Grenzwert der Folge BN, das B ist ungleich 0. Dann ist die erste Konsequenz, das bedeutet, für genügend große Indizes sind auch die Folgenglieder BN ungleich 0. Das ist der erste Teil. Formuliert man oft so, fast alle Folgenglieder sind dann ungleich 0. Das bedeutet, ab einem gewissen Index ist man auf der sicheren Seite. Dann kann man die Folge AN durch BN bilden und diese Folge, das steht im Teil 3 ganz zum Schluss, konvergiert gegen den Quotient. Also Teil 3 beinhaltet eigentlich zwei Informationen. Wenn man annimmt, der Grenzwert ist ungleich 0, dann weiß man, die Folge ist ab einem gewissen Index auch von 0 verschieden. Und die zweite Information, der Quotient konvergiert gegen das Richtige. Die Nummer 4 in dem Satz, das ist ja nochmal ein bisschen was Komplexeres. Beziehungsweise auch reell natürlich richtig, AN-Betrag. Diese Folge konvergiert gegen den Betrag von A. Wenn Sie komplex rechnen und konjugieren, die Folge AN konjugiert, konvergiert gegen den konjugierten Grenzwert. Bei komplexen Folgen, die konvergent sind, konvergieren real und imaginär teils separat gegen den entsprechenden real und imaginär Teil des Grenzwertes. Was man für reelle Folgen als Spezialfall hat, die Nummer 5, das ist angenommen, die Folge AN ist kleiner oder gleich der Folge BN. Das heißt, für genügend große Indizes, man muss es nicht von der 1 an wissen, es reicht für fast alle Indizes, ist AN kleiner gleich BN. Dann, die Folgen konvergieren, ist der Grenzwert auch der Folge AN kleiner gleich dem Grenzwert der Folge BN. Entsprechend die Nummer 6. Angenommen, alle Folgenglieder der reellen Folge AN liegen in einem Intervall Alpha Beta. Und dann kann der Grenzwert nicht aus diesem kompakten Intervall rausspringen. Der Grenzwert liegt dann auch in diesem kompakten Intervall Alpha Beta. Das ist übrigens nur richtig für kompakte Intervalle. Überlegen Sie sich Beispiele von Folgen, die sich in offenen Intervallen bewegen, zum Beispiel 0 bis 1, 0 und 1 ausgeschlossen. Dann kann der Grenzwert durchaus 0 sein, das hat man ja gesehen. Das heißt, der Grenzwert bleibt nicht mehr in diesem offenen Intervall. Das gilt eben nur für kompakte Intervalle, genauso wie die Nummer 5 auf der Seite 158 unten auch nur für kleiner gleich gilt und nicht die Information an kleiner bn strikte Ungleichung übertragen werden kann auf den Grenzwert. Schauen wir uns ein paar Beispiele an zum Ende der Vorlesung. Beweisbeispiele. Die Nummer 1. Ja, was tun Sie, um zu zeigen, dass die Summe konvergiert? Sie machen Folgendes. Sie gucken an an plus bn und subtrahieren davon den Kandidaten für den Grenzwert, nämlich a plus b. Dann ist man schon fertig, wenn man die Dreiecksungleichung benutzt. Das heißt, was links steht, ist kleiner gleich an minus a plus bn minus b. Und beide Ausdrücke auf der rechten Seite werden kleiner als Epsilon für Startindex genügend groß. Dann springen wir zur Nummer 4. Da wird einfach auch nur die Dreiecksungleichung benutzt. Jetzt mache ich mir das Leben einfach. Die Nummer 5, das wird als Übungsaufgabe diskutiert. Und die Nummer 6. Die folgt aus 5, indem man zum Beispiel die Folge bn einfach als rechte Intervallgrenze wählt. Dann ist das in der Nummer 5 beinhaltet. Gut, damit beenden wir die Vorlesung Nummer 8 und fangen dann in der nächsten Vorlesung mit dem Beweis von unserem Satz, die Nummer 2, die noch fehlt, fangen wir damit dann in der nächsten Vorlesung an.